Manche werden von sich sagen, ich gehöre dem Herrn. Andere werden sich nach Jakob nennen. Wieder andere werden sich Eigentum des Herrn auf die Hände schreiben und den Ehrennamen Israel annehmen. Jesaja 44,5, Neues Leben. Sind wir als Jehovas Zeugen das neuzeitliche Volk Gottes? Die meisten von uns werden diese Frage in voller Überzeugung mit Ja beantworten. Wurden und werden wir ja immer wieder dahingehend belehrt, dass es in der Endzeit ein Volk für den Namen Gottes aus allen Nationen geben wird. Tatsächlich spricht die Bibel in Apostelgeschichte von einem Volk für Gottes Namen. Lukas schrieb in der Apostelgeschichte: Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Apostelgeschichte 15,14, Luther. Doch wie und wann gehört man zu dem Volk für seinen Namen? Wer entscheidet, ob man dazugehört oder nicht? Genügt es zu sagen, der Name Gottes ist Jehova und da ich ein Zeuge Jehovas bin, gehöre ich zu diesem Volk? Ja, sind wir Zeugen Jehovas denn nicht die einzigen, die den Namen Gottes gebrauchen und für Gottes Namen einstehen? Kommen wir zur ersten Frage. Wie und wann gehört man zu dem Volk für seinen Namen? Petrus gibt gemäß Apostelgeschichte 15,7 die Antwort. Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Apostelgeschichte 15,7, Schlachter. Wie also kann ich ein Teil des Volkes für seinen Namen werden? Es ist Gott selbst, der für uns Zeugnis ablegt, sagt Petrus. Nicht ich oder eine Gruppe entscheidet, ob ich zum Volk Gottes gehöre, sondern Gott selbst erwählt sich sein Volk, oder besser die, die zu seinem Volk gehören werden. Paulus sagt hier, nachdem er ihre Herzen durch Glauben gereinigt hat. Unser fester Glaube oder Vertrauen in Gottes Verheißungen mit dem Wunsch, vor Gott als gereinigt dazustehen, und unsere Glaubenswerke der Liebe an unsere Mitmenschen ist das Einzige, was Gott von uns erwartet. Diese Einstellung und diese Handlungen können unabhängig davon, welcher Religionsorganisation ich offiziell angehöre, hervorgebracht werden. Es ist mir bewusst, dass diese Aussage den meisten von uns Zeugen Jehovas fremd und zu einfach erscheint. Sind wir doch belehrt worden, dass man nur über die Erkenntnis in Form von Wissen und durch die Hingabe an Jehova Gott in Verbindung mit der Organisation sowie im Umsetzen der Regeln und Aktivitäten dieser Organisation ewiges Leben erlangen kann. Um dieses Dogma auch biblisch zu untermauern, werden Aussagen Jesu, wie sie in Johannes 17,3 zu lesen sind, in der Neue Weltübersetzung auch gerne entstellt wiedergegeben. Zitat: Dies bedeutet das ewige Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnis in sich aufnehmen über Gott und Jesus Christus. Zitat Ende. In Wirklichkeit steht dort aber, dass sie Gott und den Christus erkennen müssen. Es ist sicherlich nicht so, dass wir durch fleißiges Studieren, durch fleißigen Predigtdienst und das undifferenzierte Umsetzen der Anweisungen einer menschlichen Organisation, die von sich aus behauptet, Gottes Organisation und das neuzeitliche Volk Gottes zu sein, uns als dem Volk Gottes zugehörig betrachten können. Ein Teil des Volkes für den Namen Gottes zu sein, ist nicht etwas, das wir uns irgendwie verdienen können. Auch das buchstäbliche Volk Israel wurde von Gott erwählt, nicht weil es etwas vorzuweisen hatte, sondern weil es von Gott geliebt wurde. Jehova erwählte sich das Volk, nicht das Volk Jehova. In 5. Mose 7, 6 bis 8 lesen wir: Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 5. Mose 7, 6 bis 8, Schlachter. Es lag also nicht an den Einzelnen oder dem Volk als Ganzem, indem sie sagten, ja, wir sind oder möchten das Volk Gottes sein, indem wir seinen Namen annehmen, sondern es war Jehova, der sich sein Volk erwählte. Dass wir den Namen Zeugen Jehova angenommen haben, ist daher noch lange kein Beweis, dass wir wirklich das neuzeitliche Volk Gottes sind. Wir mögen zwar aufrichtig glauben, da wir von allen Menschen der Erde alleine den Namen Gottes tragen und ihn bekannt machen, ja, weil wir mit großer Häufigkeit den Namen in unseren Schriften und Gebeten verwenden, deshalb das neuzeitliche Volk für Gottes Namen sein zu müssen. Aber ist das alleine schon ein Beweis? Gibt es nicht auch andere Gruppen, die den Namen Jehovas verwenden? Macht uns dies wirklich zum alleinigen Namensvolk Gottes? Es gibt eine Reihe anderer christlicher Religionen, die den Namen Jehova oder das Jahwe verwenden, zum Beispiel die Christadelphian-Gemeinde in Deutschland oder eine bekannte, die sich Versammlung Jahwes nennt und keinerlei Verbindung zur Wachturmgesellschaft hat. Diese Bewegung verwendet den Namen Jehova oder Jahwe ähnlich häufig in ihren Bibeln wie Jehovas Zeugen. Wenn man unsere Schriften liest, mag man denken, dass der Name Jehova praktisch unbekannt war und wir als Zeugen Jehovas diesen Namen erst wieder bekannt gemacht hätten. Dem ist aber keineswegs so. Viele Verfasser aus den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen haben ebenfalls in ihren Schriften den Namen Jehova schon jahrhundertelang benutzt, ehe die Wachturmgesellschaft auf den Plan trat. Von daher ist es mehr als übertrieben, wenn die WTG darauf verweist, sie habe dem Namen Gottes erst wieder zur Geltung verholfen, auch wenn es eine unbestrittene Tatsache sein mag, dass es keine größere religiöse Gruppe gibt, die den Namen Jehova intensiver benutzt als wir. Der Name Jehova beherrscht unsere gesamte Literatur, und es ist bei uns schon nicht mehr möglich, nur von Gott zu sprechen, ohne den Namen Jehova zu verwenden. Es hat schon fast liturgischen Charakter, wenn unsere Gebete mit Jehova oder Jehova Gott beginnen. Ein Gebet nur mit Vater oder Vater unser zu beginnen, ist schon verdächtig. Es ist zwar üblich, im Gebet die Organisation zu erwähnen oder den treuen und verständigen Sklaven, aber Jesus Christus wird so gut wie nie erwähnt, bis auf die Schlussworte im Namen Jesus Christus. Es stellt sich hier die Frage, ob es angemessen ist, den Namen Jehova auf diese inflationäre Art und Weise zu verwenden und ob ein außerordentlicher Verdienst darin zu sehen ist, wenn Christen den Namen Gottes in ihrem Namen als christliche Gruppierung verwenden. Es stellt sich auch die Frage, ob Jesus selbst und auch die Apostel den Namen Gottes auf diese übertriebene Art und Weise verwendet haben. Wenn ja, warum haben sie sich nicht auch als Zeugen Jehovas oder ähnlich bezeichnet? Besteht für Christen überhaupt eine Notwendigkeit, einen unverwechselbaren Namen anzunehmen? Charles Taze Russell, der Gründer der Wachturmgesellschaft, lehnte es zum Beispiel strikt ab, sich einen unverwechselbaren Namen zuzulegen. Im Wachturm vom April 1882 führt er zu der Frage, wie er seine neue christliche Gruppierung namentlich nennen wollte, folgendes aus, Zitat: Wenn Gott mich für wert erachtet, möchte ich gern als Christ oder als Glaubender genannt werden. Was solche Sektenbezeichnungen wie Wiedertäufer, Presbyterianer oder ähnliches angeht, so komme ich zum Schluss, dass sie weder aus Antiochien, der Ausgangsstadt der ersten Christen, noch aus Jerusalem stammen. Man verwarf es also eindeutig als ein Zeichen von Sektiererei, sich anders zu benennen wie als Christ. Zitat weiter: Wir werden andere Bezeichnungen als die nach unserem Haupt, Christus, zurückweisen. Im Jahre 1931 war es dann J.F. Rutherford, der Nachfolgepräsident der WTG, der die Bezeichnung Jehovas Zeugen für die Mitglieder der Organisation einführte. Als Grundlage für diese Änderung diente und dient bis heute Jesaja 43, 10 bis 12. Ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Wenn man diese Schriftstelle im Zusammenhang liest, wird man jedoch kaum erkennen können, dass Jehova Gott hier die Absicht erkennen lässt, 2600 Jahre später mit dieser Aussage einen charakteristischen Namen für Christi Nachfolger zu machen. Nach Apostelgeschichte 11,26 wurden die Jünger zuerst in Antiochia als Christen bezeichnet. Das war der Name, unter dem sie bekannt wurden und den sie selbst gebrauchten. Zitat: Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Apostelgeschichte 11,26 Luther. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Apostelgeschichte 26,28 Luther. Mit welchem Recht kommen wir heute dazu, einen anderen Namen anzunehmen als den, den die ersten Christen verwendeten? Als Antwort auf diese Frage wird immer der Einwand gebracht: Wir müssen uns doch von den anderen christlichen Religionen irgendwie unterscheiden, denn es gibt so viele, die sich Christen nennen. In den Augen aller dieser christlichen Gruppen sind jeweils die anderen nur Namenschristen. Doch ist etwa der Name ausschlaggebend dafür, ob man ein echter Christ ist? Natürlich nicht. Wer beurteilt am Ende der Zeit, was echt und was unecht ist? Es ist Jesus selbst. Diese vielen Namensgebungen dienen nur dazu, dass menschliche Organisationen und Gruppierungen Macht über ihre Anhänger ausüben können. Dadurch, dass wir als Zeugen Jehovas bemüht sind, auch einen unverwechselbaren Namen zu tragen, folgt man doch nur dem Muster aller anderen christlichen Religionsgemeinschaften, ob Katholiken, Orthodoxe, Lutheraner und so weiter. Nicht durch einen neuen und unverwechselbaren Namen, sondern durch unseren Lebenswandel muss jeder beweisen, ob er ein echter Christ ist. Von einer Religionsgemeinschaft zu einer anderen zu wechseln, würde nur bedeuten, ein neues Etikett anzunehmen. Wenn wir schon Zeugen sein möchten, dann sollten wir Zeugen für Christus sein. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Für viele von uns Zeugen Jehovas mag dies bis hierhin Gesagte wie der Versuch erscheinen, den Namen Gottes zu vertuschen oder leugnen zu wollen, doch versuchen wir es einmal von einer anderen Warte aus zu sehen. Du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht in unwürdiger Weise gebrauchen, denn Jehova wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen in unwürdiger Weise gebraucht. So lesen wir im 2. Mose 20,7. Diese Mahnung zeigt uns, dass der Name Gottes nicht leichtfertig und gedankenlos gebraucht werden sollte. Wir sollten immer daran denken, von wem und zu wem wir sprechen. Jehova, der Schöpfer aller Dinge, ist als so heilig zu sehen, dass sündige Menschen nur in Verbindung mit dem Jehova, der Schöpfer aller Dinge, ist als so heilig zu sehen, dass sündige Menschen nur in Verbindung mit dem Loskaufopfer Jesu zu ihm sprechen können. Als die Israeliten die Gebote Gottes durch Mose erhielten, mussten sie sich reinigen und einen gewissen Abstand einhalten. Die Juden betrachteten den Namen Jehovas so heilig, dass sie es nicht wagten, ihn auszusprechen. Von daher ist auch verständlich, dass die Juden zur Zeit Jesu den Namen Jehova kaum verwendeten. Selbst beim Abschreiben des Namen Gottes galt es für die Abschreiber, gewisse Regeln einzuhalten, wenn sie den Namen Gottes niederschreiben mussten. Manchmal wäre es auch für uns besser, den Namen Jehova nicht bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit in den Mund zu nehmen. Es würde mehr Respekt und Ehrfurcht beweisen, wenn man den heiligen Namen Gottes in ehrwürdiger Weise nur dort verwendet, wo es wirklich angebracht ist. Dein Name werde geheiligt bedeutet mehr, als ihn nur mit Jehova, Jahwe oder JHWH zu benennen, beziehungsweise nur auszusprechen, um damit zu beweisen, wir sind das wahre Volk Gottes. Im Gegenteil, die inflationäre Verwendung des Namens Gottes, nur um zu zeigen, wir sind die wahren Bewahrer des Namens Gottes, trägt eher zur Entheiligung des Namens Gottes bei, als zu dessen Heiligung. Ich denke, auch aus dieser Überlegung heraus haben die Juden zur Zeit Jesu und auch die ersten Christen den Namen Gottes mit Ehrfurcht und Vorsicht verwendet. Sie nannten sich einfach Christen und nicht Zeugen Jehovas. Diese Bezeichnung für Menschen, die an Christus glauben, ist heute noch so gebräuchlich und lebendig wie zur Zeit der ersten Christen. Als Christ wird eine Person bezeichnet, die sich zu Jesus Christus und dessen Lehren bekennt, wie sie im Neuen Testament der Bibel überliefert sind. Das Wort Christ kommt aus dem altgriechischen Christianos, also der Christliche. Wie gesagt, diese Bezeichnung wurde für die Anhänger Jesu Christi zum ersten Mal in Kleinasien um das Jahr 42 unserer Zeit erwähnt. Der Christ glaubt im Rahmen der Lehre der Bibel an die Gottessohnschaft Jesu Christi, die Sündenvergebung durch dessen Tod und eine persönliche Auferstehung für jeden bereuenden Menschen sowie die Auferstehung der Toten im Allgemeinen. Doch ist jeder, der sich heute als Christ bezeichnet, wirklich ein Christ, in dem Sinne, wie es die ersten Christen waren? Es gibt weltweit große christliche Gemeinschaften, welche den großen Anspruch haben, das Evangelium auf der ganzen Erde zu verkündigen. Zu solchen Gemeinschaften gehören die Siebenten-Tag-Adventisten, die Kirche Jesus Christus der letzten Tage und natürlich die Zeugen Jehovas. Außerdem gibt es viele Aktivitäten der charismatischen Bewegungen und der Baptisten. Sie alle betrachten sich selbst als Gesandte von Jesus Christus und glauben, dass ihre Verkündigung der frohen Botschaft eine lichttragende Botschaft ist. Hinter diesen weltweiten Aktivitäten stehen sehr viele Menschen, die ihre Kraft, Arbeit und sehr, sehr viel Geld einsetzen. Jeder in diesen Gemeinschaften bezieht sich auf Gottes Wort und alle erheben den Anspruch, dass ihre Botschaft die reine biblische Botschaft ist. Sie glauben, dass nach ihrer weltweiten Verkündigung Jesus das Reich Gottes aufrichtet. Das Problem ist, dass alle diese Gemeinschaften sich nur in einer Frage einig sind, und zwar, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist und für alle Menschen sein Leben gab. In allen anderen Fragen, welche zum wahren biblischen Evangelium gehören, sind sie oft komplett unterschiedlicher Meinung. Das heutige sogenannte Christentum, alle diese unterschiedlichen christlichen Gruppierungen, ist schuld daran, dass die wahre Bedeutung und der Sinn der Bezeichnung Christ verdreht wurde. Im Laufe von etwa 1900 Jahren wurde der Ursprung der Bezeichnung Christ verändert in eine andere Bedeutung. Heutzutage bezeichnet sich jeder Gläubige aus dem sogenannten Christentum als Christ, weil er an Jesus Christus und seine Botschaft glaubt. Doch wird diese Ansicht der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Christ gerecht? Das Wort Christ ist eine Ableitung des griechischen Wortes Christos, welches von dem hebräischen Wort Maschiach übersetzt wurde. Es hat die Bedeutung Gesalbter. Unser Messias war der verheißene Gesalbte und diejenigen, die Jesus nachfolgten, wurden später mit Gottes Geist gesalbt. Und das macht einen gläubigen Menschen zum Gesalbten, zum wahren Christen. Nicht diejenigen, die an Jesus als Messias glauben, sind automatisch Christen, sondern nur diejenigen, die mit Gottes Geist gesalbt sind. In diesem Sinne, so kann man schlussfolgern, gibt es im ganzen Christentum heute, etwa 2,2 Milliarden Menschen, keinen einzigen Christen gemäß der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Christ mehr, weil es heute keinen offensichtlichen Beweis mehr gibt, wie zur Zeit der Apostel, dass jemand mit Heiligem Geist gesalbt wurde. Dennoch können auch wir heute, die an Jesus Christus als den Erlöser der Menschheit glauben, uns guten Gewissens als Christen bezeichnen. Das Problem, das sich allerdings dabei ergibt, ist, dass alle Menschen, die sich heute Christen nennen, keine wirklichen Gesandten unseres Messias sind. Jesus sprach immer zu seinen Jüngern direkt, wenn er sagt, ihr werdet Zeugen sein oder gehet daher hin und. Und Paulus sprach von sich und seinen Mitaposteln, wenn er sagte, wir sind Gesandte an Christi Stadt, Korinther 5,20. Die heutigen religiösen christlichen Gruppierungen sind nicht von Jesus Christus beauftragt, diese Verkündigung durchzuführen, sondern von den Leitenden ihrer Gemeinschaften. Und auch wir wurden von Menschen beauftragt, eine Botschaft zu verkündigen, die nicht mehr viel mit der Botschaft der ersten Christen zu tun hat. Es ist richtig, dass Jesus verhieß, gemäß Matthäus 28,19, dass die gute Botschaft vom Königreich verkündet werden wird, bevor das Ende kommt. Diese Aussage ist jedoch eine Zusicherung oder Prophezeiung, dass dies geschehen wird und nicht als Auftrag an jeden, der an Christus glaubt, zu sehen. Diesen Auftrag haben die ersten gesalbten Christen unter der Leitung des Heiligen Geistes bereits erfüllt. Dass heute der Name Jesu Christi und seine Botschaft weltweit bekannt ist, ist nicht das Verdienst der neuzeitlichen Christen oder von uns Jehovas Zeugen. Mit rund 2,26 Milliarden Menschen, die sich als Christen bezeichnen, ist der christliche Glaube vor dem Islam rund 1,75 Milliarden und dem Hinduismus rund 900 Millionen die am meisten verbreitete Religion der Erde. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass die meisten Menschen, die diese weltweite Verkündigung heute durchführen, nicht das wahre biblische Evangelium verkündigen, sondern die dogmatischen Lehren ihrer Gemeinschaften oder Religionsorganisation. Auch wir Zeugen Jehovas verkündigen eine Botschaft, die nicht die heilswichtige biblische Botschaft ist. Keine einzige Gemeinschaft entspricht heute diesen Anforderungen und erfüllt folgende biblische Kriterien. Zitat: So sind wir nun Gesandte von Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5,20. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. 2. Korinther 2,17. Sondern wir lehnen die Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. 2. Korinther 4,2. Alle sogenannten christlichen Gemeinden sagen ihren Verkündigern, wie und was sie zu lehren haben, und mit Überredungskunst und Schulungen, Predigtdienstschule, Dienstzusammenkunft, werden sie geschult, die jeweilige Lehrmeinung ihrer Kirche den Menschen beizubringen. Kommen wir noch zu der Frage, was es eigentlich bedeutet, den Namen Gottes zu kennen. In unserem Buch »Hilfe zum Verständnis der Bibel«, das noch von Bruder Ray Franz mitgeschrieben wurde, heißt es auf Seite 746, Zitat: Eine Untersuchung des Wortes Name im Alten Testament enthüllt seine besondere Bedeutung im Hebräischen. Der Name ist keine bloße Etikette, sondern ist bezeichnend für die wirkliche Persönlichkeit seines Trägers. Gottes Namen zu kennen bedeutet demnach mehr als nur zu wissen, wie die beiden hebräischen Silben ausgesprochen werden. Wenn wir also in Jesaja lesen, aus diesem Grund wird mein Volk meinen Namen erkennen, oder in Jeremia, sie werden erkennen müssen, dass mein Name Jehova ist, wird einem sofort klar, dass hier von mehr die Rede ist. Die Menschen müssen und werden durch eigene Erfahrung erkennen, was und wer Jehova wirklich ist und was sein Name wirklich aussagt. Dafür wird Jehova aber selbst sorgen, ohne die Hilfe einer menschlichen Organisation oder religiösen Gruppe, die sich als das Volk Jehovas bezeichnet und glaubt, sie müsste den Namen Gottes rechtfertigen. Alle, die zu seinem Volk gehören, werden auf seinen Namen vertrauen und den Weg der Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus annehmen. Jesus Christus machte den Namen seines Vaters bekannt. Johannes 17,6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Doch wie machte er den Namen seines Vaters bekannt? Etwa dadurch, dass er seinen Jüngern erklärte, dass der wahre Name Gottes Jehova lautet? Ganz gewiss nicht, das wussten seine Jünger und auch die Juden zu gut. Nein, durch Jesus Christus hatten sie nun die Möglichkeit, den Namen Gottes weit besser und umfassender zu erkennen, und zwar durch das, was Jesus lehrte und vorlebte und für die Menschen tat. Johannes 17, 7 und 26. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Mit diesem Gedanken im Sinn muss man also sagen, dass der im Tetragrammaton zum Ausdruck kommende Name Jehova oder Jahwe, durch den Gottes Vorsätze für sein Volk betont werden, seine eigentliche und vollständige Erfüllung in Jesus Christus findet. Der Name Jesus, Jeshua, selbst bedeutet: Jah ist Rettung. In ihm und durch ihn werden alle Vorsätze Gottes in Bezug auf die Menschheit endgültig erfüllt. Im 2. Korinther 1,20 sagt Paulus: Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. 2. Korinther 1,20, Neue Genfer. Angesichts aller biblischen Aussagen und Beweise und besonders des Beispiels Jesu ist klar zu erkennen, dass es wenig über den Wert des Anspruchs einer Religionsorganisation aussagt, wenn sie den Namen Gottes als besonderes Kennzeichen ihrer Gemeinschaft vor sich herträgt und so überbetont, wie es die Wachtumorganisation tut. So wie Jehova Gott es für richtig hielt, seinen Namen für uns durch tausende alter Handschriften zu bewahren, so richtig ist es nun, dass die christlichen Schriften das Tetragrammaton nirgendwo in irgendeiner Form in den Brennpunkt stellten. Die christlichen Schriften zeigen vielmehr, dass Jesus weder in seinen Gebeten noch in seinen Reden den Namen Jehova wörtlich hervorhob. Sie offenbaren vielmehr, dass er am liebsten die Bezeichnung Vater verwendete, und auch die Apostel folgten demselben Muster. Es ist ein Trugschluss, wenn wir glauben, Gott müsse uns als Religionsgemeinschaft besondere Aufmerksamkeit schenken, nur weil wir uns als Jehovas Organisation bezeichnen. Doch in Anbetracht der hier vorgebrachten Beweise haben wir keinen Grund anzunehmen, dass Jehova Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, größeres Interesse an uns als religiöser Bewegung hat, als an all den anderen, die auch behaupten, in Gottes Namen zu sprechen, auch wenn sie ihn nicht so ausgiebig verwenden wie wir oder auch überhaupt nicht. Der Gedanke, der von einigen vertreten wird, Gott sei verpflichtet oder werde in besonderer Weise handeln und die Wachtumorganisation reinigen, während er alle möglichen Probleme und Irrlehren der anderen Religionen weiter bestehen lässt, hat keine vernünftige biblische Grundlage. Kein Volk auf Erden war enger mit dem Namen Jehova verbunden als das Volk der Israeliten, an denen die ursprünglichen Worte »Ihr seid meine Zeugen« gerichtet waren. Doch weder Jesus noch Gott brachte dieses Volk bis jetzt auf den richtigen Weg. Es wird aber die Zeit kommen, dass das von Gott selbst auserwählte Volk auf den richtigen Weg gebracht werden wird. Dies haben die Propheten verheißen, auf die sich auch der Apostel Paulus bezieht, wenn er von der Wiederherstellung seines Volkes spricht. In Jesaja 44, 1-5 lesen wir: Doch nun hör mir zu, Jakob, mein Diener, und Israel, mein Erwählter. So spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und dir vom Mutterleib an beisteht. Hab keine Angst, Jakob, mein Diener, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser auf Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deinen Nachkommen und meinen Segen über deinen Kindern ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Manche werden von sich sagen, ich gehöre dem Herrn. Andere werden sich nach Jakob nennen. Wieder andere werden sich Eigentum des Herrn auf die Hände schreiben und den Ehrennamen Israel annehmen. Jesaja 44, 5, Neues Leben. Der letzte Satz im Vers 5 zeigt, dass es Menschen geben wird, die sich als das Volk Gottes bezeichnen werden, aber Jehova selbst wird entscheiden, wer sein Volk ist und bleibt. Und zu diesem Volk werden auch die buchstäblichen Juden gehören. Das sagt der Apostel Paulus in Römer 11, 25-30 mehr als deutlich und stützt sich dabei auf die Propheten. Wir lesen in Römer 11, 25-30: Damit ihr nicht auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist noch verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Diese Vollzahl der Menschen, die den Weg zu Christus gefunden haben, bilden das Volk Gottes. Danach, so sagt Paulus weiter, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt: Aus Jerusalem wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrem gottlosen Leben befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch und uns der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusagen, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott jedem Menschen durch Christus barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihrem Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Gott wird sich demnach ein Volk für seinen Namen aus Menschen aller Nationen, auch aller Religionsorganisationen und den Juden herausnehmen. Doch dieses Volk muss mehr aufweisen, als nur den Namen Jehova auf ihre Fahnen geheftet zu haben. Die Menschen dieses Volkes müssen im Glauben und Vertrauen auf die wahre Persönlichkeit Gottes, die durch Jesus Christus geoffenbart wurde, in ihrem Leben persönlich beweisen und die gleichen Eigenschaften offenbaren wie ihr Erlöser Jesus Christus: echte Liebe zu Gott und den Menschen.